Podcast hören ist eine haarige Angelegenheit.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Der Chip in Charge Zwischenruf.
Es ist mal wieder Zeit für einen Chip in Charge Zwischenruf. Herzlich willkommen dazu. Die sportlichen Dinge sind erzählt. Wir haben nichts mehr zu berichten über das Sportliche. Deswegen können wir uns auf Themen konzentrieren, die sonst im Verlauf der Saison eventuell etwas zu kurz kommen. Wir haben es euch schon angekündigt. Wir hatten euch gebeten, uns Fragen zu stellen für ein Gespräch mit einem Schiedsrichter, einer Schiedsrichterin. Und wir haben uns mit einer Schiedsrichterin unterhalten, mit Miriam Blei. Sie ist Silver Badge Umpire. Was das ist, das werden wir euch im Laufe des Gespräches erklären. Und sie hat mir während der ATP World Tour Finals mal 40 Minuten Rede und Antwort gestanden, um zu erklären, was ihren Job ausmacht, wie man dahin kommt, wo sie jetzt ist, was ihre Lieblingsturniere sind und wie man durchaus schwierigen Charakteren danach umgeht auf dem Platz. Ich denke, es sind 40 ganz interessante Minuten. Viel Spaß beim Hören. Wir werden uns dann nochmal in diesem Jahr bei einem Jahresrückblick melden. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Miriam Blei, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für mich. Herzlich willkommen bei Chip in Charge.
Ja, gerne, kein Problem.
Frau Blei, Sie sind ITF-Schiedsrichterin beziehungsweise auch auf WTA und ATP und Ebene unterwegs. Sie haben im Moment das Silver Badge. Wie man da hinkommt, darüber sprechen wir gleich. Aber wie sind Sie zur Schiedsrichterei überhaupt gekommen?
Mehr oder weniger durch einen dummen Zufall. Ich habe hier im Bayerischen Tennisverband, ich komme aus Würzburg, meine Ausbildung zum C gemacht. Und in Bayern ist es so, dass man im Vergleich zu anderen Bundesländern einen Bezirksschiedsrichter machen muss, beziehungsweise bei der Trainerausbildung verpflichtend einen Bezirksoberschiedsrichter. Das ist nur ein Multiple-Choice-Test, aber gehört halt dazu. Und in Bayern wird außerdem im Vergleich zu anderen Bundesländern die Regionalliga, also die dritte Liga, auch geschiezt. Mhm. Und das Würzburg hatte mindestens eine Mannschaft, in der ich früher mal selber gespielt habe, sogar in der Regionalliga. Und dann hat der zuständige Referent gefragt, ob jemand Interesse als Schiedsrichter hätte. Und dann habe ich gedacht, na gut, warum denn nicht, ne? Ja, und so ist es dann, hat es angefangen.
Also Sie haben tatsächlich dann auch mit dem Tennisspiel ganz normal angefangen und sind dann irgendwann angesprochen worden, ob Sie dann nicht sich mal auf den Stuhl setzen wollen.
Genau, ja, das war mehr so eine generelle Frage in die Runde, aber ich dachte, naja, als Profispieler wird es bei mir eh nichts. Warum denn nicht mal von der anderen Seite schauen?
Ja, und wann haben Sie sich dafür entschieden oder beziehungsweise wann kam so das Gefühl, ja Mensch, daraus könnte ich ja vielleicht dann auch mein Leben bestreiten, beziehungsweise das macht mir so viel Spaß, dass ich da noch mehr machen möchte?
Also 2005 war das, als ich diese Trainerausbildung gemacht habe, da war ich noch im Studium. Ich habe 2011 Examen gemacht und also ich habe Lehramt studiert und es war damals, als ich dann fertig war mit der Einstellung, doch etwas mau sah das aus. Und dann habe ich gedacht, gut, warum nicht das Hobby zum Beruf machen? Ich wollte schon immer viel reisen. Ich gucke liebend gern Tennis an. Ich könnte mich da stundenlang hinsetzen. Habe selber viel gespielt, betrachte es vielleicht noch ein bisschen anders. Und dann hat sich das so ergeben. Es wurden gerade Leute gesucht. Und dann habe ich gedacht, ich versuche das mal. Das war 2011 und jetzt bin ich immer noch dabei.
Auf welchem Level waren Sie 2011, als Sie das Lehramtsstudium beendet haben, beziehungsweise als Sie dann gesagt haben, okay, jetzt versuche ich es mal?
Da hatte ich das Bronze Badge.
Also Bronze Badge, da können wir jetzt mal drüber sprechen. Bronze, Silver und Gold Badge, das ist die Einteilung von Schiedsrichtern, die auf internationaler Ebene schießen. Habe ich das richtig?
Genau, es gibt noch eins unten drunter, das ist das White Badge. Da wird man, also das White Badge und das Bronze Badge kann durch Schulen erworben werden. Da wird man von seinem Land, also in dem Fall vom Deutschen Tennisbund, beziehungsweise der DTSV, das ist die Deutsche Tennis-Schiedsrichtervereinigung, die vertritt die Schiedsrichterinteressen in Deutschland, wird man dorthin geschickt. Das kann weltweit sein, wobei natürlich die Leute aus Europa mehr in die europäischen Regionen geschickt werden. Und dort kann man dann in einer mehrtägigen Prüfung, inklusive bei der White Belt Schule muss man auch sein Können als Schiedsrichter zeigen, dann diese Lizenzen erwerben. Und alles danach, das Silber- und Gold-Badge, das wird dann verliehen von der ITF, die im Dezember bei einem Recertification-Meeting in London tagt. Da kommen alle großen Organisationen, die ITF, die ATP, die WTA und die Grand Slam-Organisatoren zusammen und beraten sich über mögliche Schiedsrichter, die eben da zur Promotion anstehen.
Also Sie haben erst auf nationaler Ebene müssen Sie ja dann auch noch ein paar Stufen durchlaufen, oder?
Genau. Es gibt hier, wie gesagt, in Bayern gibt es den Bezirksschiedsrichter, das nennt sich heutzutage D-Schiedsrichter. Dann die Landes-, also die Verbandslizenz ist der C-Schiedsrichter und alles weitere ist dann auf deutscher Ebene, was unterteilt ist in den B-Schiedsrichter, beziehungsweise erst in drei Seminare. Das erste macht man den B-Schiedsrichter in Ausbildung, das zweite Seminar macht einen zum B-Schiedsrichter und das A-Seminar, da erwirbt man dann die höchste deutsche Lizenz.
Ja, und wie gelingt der Sprung dann von nationaler Ebene auf die internationale Ebene? Ist das dann auch ganz normal eine weitere Schulung, zu der man sich anmeldet quasi, oder wie funktioniert das?
Man wird auf Turnieren in Deutschland eingeteilt, auf diesen ITF Futures, die $15.000 Turniere, $25.000 Turniere. Und auf diesen Turnieren sind eben teilweise die Anfänger oder Rookies, wie wir die nennen, und dann auch Schiedsrichter, die schon länger dabei sind, also White Badges und Bronze Badges. Und die Schiedsrichter werden von den höheren Badges evaluiert. Mhm. Und jeder Schiedsrichter, gerade die neuen, hat einen Coach für die Woche zugeteilt. Der schaut ihn dann die ganze Woche an, gibt ihm Tipps, bewertet ihn und schreibt am Ende eine Bewertung, die auch eingeschickt wird an die ITF, die das dann alles sammelt. Und daraufhin basierend und auf der Anzahl der Matches, die geschiedst werden im Jahr, kann man sich dann für so eine Schule qualifizieren oder nicht. Was aber dann im Vorstand von der DTSV nochmal besprochen wird. Und dann werden die möglichen Kandidaten dorthin geschickt.
Werden Sie nur als Stuhlschiedsrichterin eingesetzt oder gibt es dann auch die Events, wo man als Linienrichter eingesetzt wird? Hier bei der ATP-WM, wir sprechen gerade während der ATP-WM, gab es den Fall, dass Grigor Dimitrov dann eine Verwarnung bekommen hat, zum Beispiel, weil einer der Linienrichter zum Schiedsrichter gegangen ist und über Coaching informiert hat. Die Linienrichter, die dort an den Linien sitzen, sind das eigentlich auch Stuhlschiedsrichter dann?
Die meisten, ja. Es gibt auch professionelle Linienrichter, das ist aber mehr in den USA verbreitet, weil die natürlich einen Haufen an Turnieren haben. Aber die meisten, die Sie da sehen, sind auch Stuhlschiedsrichter. Wir haben da auch mindestens eine Deutsche dort.
Ja.
Ich weiß gar nicht genau, ich kenne diese Lektion nicht, aber man arbeitet sich praktisch so hoch. Wenn man dieses White Badge und Bronze Badge hat, fährt man zweigleisig praktisch und versucht dann natürlich mehr irgendwann den Fokus auf das Schiedsen zu legen und gesehen zu werden. Aber dadurch, dass man als Linienrichter arbeitet, wird man bekannt. Die Stuhlschiedsrichter fangen an, einen kennenzulernen, wissen, wer das ist. Dann taucht man vielleicht mal als Schiedsrichter auf und so ist es wie so ein Netzwerkspinnen praktisch. Aber ich habe auch als Linienrichter gearbeitet, aber es hat bei mir ein bisschen anders angefangen, weil ich während des Studiums nur 2 Wochen fehlen konnte. Deswegen habe ich in den 2 Wochen, die ich fehlen konnte, dann lieber Schiedsrichter gemacht. Also ich habe nicht ganz so viel Linienrichter gemacht, aber so ein bisschen. Ja. Aber normalerweise läuft es andersrum. Normalerweise fängt man als Linienrichter an und dann arbeitet man sich so hoch.
Also die ganze Linienrichterei haben Sie gar nicht so im Fokus gehabt?
Nee, weil ich einfach die Zeit dazu nicht hatte.
Ja.
Ich habe Sport und Englisch studiert auf Gymnasiallehramt und auf den Englischseminaren, die waren recht klein, da waren immer nur 20 Leute, da ist man einfach rausgeflogen, wenn man mehr als 2-mal gefehlt hat. Ja. Und das konnte ich mir nicht leisten, weil teilweise die Kurse erst ein Jahr später wieder waren.
Ja.
Sport war das ein bisschen anders. Die waren ein bisschen kulanter, aber insgesamt war das ein bisschen schwierig. Ich habe dann später, als ich das Vollzeit gemacht habe, teilweise, also bei den Grand Slams auch Linienrichter gemacht. Ich habe es einmal in Grand Slam Finale geschafft, bei den Australian Open 2014. Und ich habe auch Wimbledon und sowas gemacht, aber ich habe immer mehr geschiedst einfach, weil ich da ein bisschen anders reingerutscht bin, einfach durch Glück und ja, Zeitplan so ungefähr.
Ja, und jetzt sind Sie im Moment Silver Badge Inhaberin, kann man das so
genau
sagen? Genau. Ja? Ja. Bei welchen Turnieren werden Sie eingesetzt derzeit?
Ich mache viel WTA-Turniere im Jahr,
ja.
Mache aber auch die Grand Slams, mache teilweise, wenn es in den Plan passt, auch mal einen Fed Cup oder einen Davis Cup und versuche aber auch immer wieder ein paar ATP-Turniere zu machen, beziehungsweise Challenger, einfach um die Variation aufrechtzuerhalten.
Können Sie sich selber, haben Sie selber Einfluss auf Ihre Jahresplanung oder wird Ihnen das zugeteilt, diese Turniere?
Also ich bin in der glücklichen Stellung, dass die WTA mir relativ viele Turniere anbietet und ich dann natürlich auch sagen kann, das geht überhaupt gar nicht, weil ich eine Familienfeier habe oder irgendwas ganz Wichtiges ist. Ansonsten müssen wir in Deutschland, geben wir Verfügbarkeiten ab für die Turniere, bei denen wir verfügbar sind, ob die uns dann einteilen, ist nicht so ganz in unserer, liegt nicht so ganz in unserer Hand, aber man hat schon ein gewisses Mitspracherecht, ja.
Also Sie bieten es an, zum Beispiel bei Grand Slam Turnieren dabei zu sein. Sie haben jetzt gesagt, Sie schießen auch bei Grand Slam Turnieren. Sie bieten diese Verfügbarkeiten an, ansonsten haben Sie durchaus eine Wahl, wo Sie auch hinwollen würden.
Ja, Also bei den Grand Slam Turnieren gibt es eine Homepage von der ITF, von der International Tennis Federation, in der wir alle organisiert sind und Mitglied sind. Und da sind die Bewerbungen für die Grand Slams online. Und das entscheiden dann die Grand Slams auch wieder in Zusammenarbeit mit der ITF, der ATP und der WTA, wer da genommen wird. Das ist immer ein bisschen unsicher, das wechselt immer. Bei Fed Cup und Davis Cup wird man direkt drauf angesprochen. Und bei der WTA, bei der ich ein bisschen mehr vielleicht Einfluss habe, kann ich schon mal sagen, oder wird man manchmal schon mal gefragt, hast du ein Turnier dieses Jahr, das du unbedingt machen willst? Sage ich, ja, ich würde aber gerne mal dahin. Ob es dann klappt, weiß man immer nicht so genau, weil die Turniere relativ zeitnah ineinander übergehen. Und das muss natürlich mit den Flugplänen passen und dass man da zeitig hinkommt, und da spielen viele Faktoren eine Rolle, aber so ein bisschen kann man versuchen, das zu beeinflussen, ja.
Gibt es ein Turnier, was Sie als Lieblingsturnier bezeichnen würden?
Die Australian Open sind ein sehr schönes Turnier. Gefällt mir immer gut, weil die Stadt auch sehr schön ist. Wimbledon hat natürlich wahnsinnige Tradition, aber eins meiner Lieblingsturniere war immer Borstad in Schweden, das WTA-Turnier.
Das sagen auch viele Spielerinnen und Spieler, ne?
Ja, das ist aber auch wirklich schön, weil das direkt am Meer liegt und tolle Atmosphäre. Und es war eins meiner ersten Turniere als Bronze-Schiedsrichter.
Ah, ja. Wenn Sie jetzt auf so einem Turnier sind, wie werden da denn dann die Einteilungen vorgenommen? Was haben Sie zu tun während eines Turniers, auf dem Sie ganz normal schießen?
Also wir reisen meist den Tag vorher an.
Ja.
Und dann bekommen wir am Abend vorher die Einteilungen. Und also die Assignments für die Matches. Mhm. Und das macht der Chief oder der Referee in Zusammenarbeit mit dem Supervisor. Der Chief ist derjenige, der für den Linienrichter zuständig ist. Bei den WTA- und ATP-Turnieren gibt es den Supervisor, der die Auslosung macht und generell die höchste Stellung hat praktisch. Und der Referee ist der, der draußen rumläuft und dem Supervisor hilft und zuarbeitet, wenn es um Medicals geht. Und die machen das in einer Kombination zusammen und schicken das uns am Abend vorher dann per E-Mail zu, dass wir Bescheid wissen.
Ja. Sie haben dann ein Match pro Tag oder gibt es da auch zwischendurch Tage, wo Sie dann mehrere Matches am Tag schießen?
Ja, das kann zwischen ein und drei Matches variieren. Das kommt drauf an, wie viele Schiedsrichter da sind, wie viele das Land, in dem das Turnier stattfindet, als Additionals eingeteilt hat. Ich habe auch schon vier Matches an einem Tag gemacht. Da wurde dann kurzfristig beschlossen, das Wetter den nächsten Tag soll so schlecht sein. Wir spielen zwei Runden auf einmal. Das war in Braunschweig damals. Habe ich vier Matches bei dem Challenger gemacht. Kann alles passieren. Steckt man nicht drin.
Wie behält man die Konzentration, wenn man, ich sag jetzt mal, drei Matches, im Extremfall vier Matches am Tag schießt? Oder sind Sie auf Grand-Slam-Turnieren bei mehr als einem Match am Tag unterwegs?
Bei Grand-Slam-Turnieren sind es auch öfter mal zwei. Wenn man ein Herren-Match bekommt beim Grand-Slam, weil es ja Best-of-Five ist, hat man meist nur eins.
Ja.
Das relativ lang dauern kann, aber kann auch zwei sein, ja. Geht alles.
Wie behält man die Konzentration über so viele Stunden? Hat man überhaupt die Möglichkeit, während eines Matches in irgendeiner Weise mal so diese kleinen Tricks anzuwenden, 30 Sekunden mal in die Ferne gucken, damit man sich wieder fokussieren kann danach?
Man hat ja den Seitenwechselzeit.
Ja.
Das geht ganz gut. Also bei mir ist es so, ich bin relativ entspannt meist, oder man sieht mir nicht an, wenn ich nervös bin zumindest, aber sobald ich auf dem Schiedsrichterstuhl bin oder auf dem Platz, legt sich bei mir wie so ein Schalter um und dann bin ich wie im Tunnel und dann bin ich konzentriert und dann interessiert mich relativ wenig, was um mich rum passiert. Außer ich war einmal auf Other Ash in New York eingeteilt, da ist mir dann doch arg die Muppe gegangen, aber wenn man da hochguckt. Aber sonst hat man natürlich dann wieder so Momente, gerade wenn die Matches lang gehen. Ich hatte jetzt eins in Thailand, in Hua Hin, das waren 3:17. Mhm. Da denkt man sich irgendwann schon mal, Mensch, jetzt reiß dich mal zusammen, nicht die Konzentration verlieren, und dann nutzt man den Seitenwechsel und lehnt sich einfach mal zurück und denkt einfach mal an gar nichts und dann geht's auch wieder. Und wenn man mehrere Matches am Tag hat, kommt man dann runter, setzt sich kurz irgendwo hin, trinkt vielleicht was, schaltet einfach mal kurz ab und dann geht's wieder von vorne los. Das kann man sich so aneignen, finde ich, mit der Zeit.
Wo Sie jetzt gerade Arthur Ashe dann auch angesprochen haben, beziehungsweise 3:17 Match, man ist ja zwischendurch dann auch relativ nahe Zeuge von, ich sag jetzt mal, wirklich wunderbaren Spielen. Man hat durchaus sehr häufig sicherlich Spiele, die einen eher kalt lassen. Aber wenn man merkt, dass da so ein Spiel gerade stattfindet, was ein richtiger Bringer ist, wo die Leute mitgehen, wo man selber merkt, wow, die spielen ein richtig gutes Niveau. Kann man das als Schiedsrichter eigentlich genießen oder ist man da zu sehr auf seinen Job fixiert?
Nee, kann man schon. Also Es gibt natürlich Matches, die ziehen sich ab und an mal etwas, wo man sich denkt, Mensch, na gut, jetzt wäre es langsam mal okay. Aber manche Matches, die so richtig, wo das Publikum auch mitgeht, da kann man sich schon freuen, dass man eigentlich den besten Platz auf dem Platz hat, praktisch. Also es ist schon schön, da denkt man sich, Wahnsinn, der Ballwechsel, unglaublich. Ja. Also das geht schon, doch, ja.
Aber Regungen dürfen sie sich ja nicht erlauben. Ich erwische mich halt immer wieder beim Tennisschauen, wo ich dann die Augen aufreiße oder mir ein Wow entfährt. Das darf ihnen ja nicht passieren.
Nee, also ich bin wohl öfter mal ertappt worden, dass ich doch öfter mal etwas erstaunt gucke, wenn manche Bälle, die eigentlich sicher im Feld sein müssten, am Zaun landen, zum Beispiel. Ja. Aber das versuche ich mir abzugewöhnen.
Haben Sie ein Match, was Ihnen in Erinnerung geblieben ist, weil es so gut war?
Also ich kann mich noch an ein Match erinnern, da hatte ich gerade das White Badge ganz frisch. Das war in Überlingen 2008. Das war Marco Cudinelli, der gerade wieder von einer Verletzung zurückkam gegen einen tschechischen Spieler, Roman Vögeli hieß der. Das hat 3:28 gedauert.
Ja.
Mit 500 Zuschauern in der ersten Runde bei einem Future. Das war ein Wahnsinnsmatch. Das war wirklich richtig gut. Und dann hatte ich letzt eins, also in Zhuhai bei dem kleinen WTA-Finale. Ja. Die haben alle richtig gut gespielt. Da waren teilweise Matches, wo man sich gedacht hat, ich wüsste jetzt nicht, wer hier dieses Turnier gewinnen könnte, weil die alle gut waren.
Turnier, ja. Das war ein tolles Turnier. Wir haben ja auch auf Chip in Charge darüber berichtet. Das war ein richtig gutes Turnier und vor allen Dingen die meisten der zwölf Damen waren tatsächlich noch in einer richtig guten Form in der Woche.
Ja.
Und da waren sie dann bei dem WTA Elite Trophy waren sie dann auch dabei.
Genau, dieses und letztes Jahr war ich da dabei und das ist auch immer was wirklich Besonderes, wenn man da dann nochmal selektiert wird. Und bei den kleinen Weltmeisterschaften dabei ist, das war schon schön, ja.
Ja. Gibt es eigentlich in irgendeiner Weise noch bei den Gold Badge Umpires etwas, wo Sie sagen, das kann ich mir abgucken, beziehungsweise das würde ich gerne so können, wie dieser Schiedsrichter, wie diese Schiedsrichterin? Es gibt ja durchaus auch ein paar Stars unter den Schiedsrichtern, wenn man bei den Herren an Kada Nuni zum Beispiel denkt, an Mohamed Layani, bei den Damen an Maria Cicak, an Eva Asterakimur. Gibt es da noch Dinge, wo man sagt, das würde ich mir noch gerne abgucken oder das kann ich mir abgucken?
So generell wahrscheinlich nicht, aber ich würde sagen, also wir gehen immer raus und wir schauen zu, weil es jetzt auf dem Level, auf dem wir sind, viel drauf ankommt, wie man kommuniziert. Und ich denke, da kann man von den Gold Badges viel lernen, wie die in bestimmte Situationen handeln, wie man das vielleicht selber gemacht hätte, denkt man drüber nach, wie hätte ich es anders machen können. Man kann auch, wenn ich ein anstrengendes Match hatte oder irgendwas nicht so ganz gut gelaufen ist, gehst du zu denen danach hin und sagst, Mensch, das ist mir passiert, wie hättest du das gemacht? Und dann redet man darüber. Also das geht viel um die kommunikative Ebene und einfach, wie man sich vielleicht selber besser präsentieren kann. Aber die Top-Schiedsrichter, die haben alle so einen eigenen Stil, dass es schwierig ist, sich da konkret was abzugucken. Man will ja seinen eigenen Stil entwickeln und niemanden kopieren. Also man versucht sich so kleine Stückchen von allen so ein bisschen zusammenzusuchen und dann seine eigene Persönlichkeit da am besten rauszubringen.
Ja, also letzten Endes eher dann doch ein bisschen auf sich dann gucken. Gerade auch, ich meine, Sie sind ja jetzt relativ weit dann ja schon. Es fehlt Ihnen quasi nur noch das Gold Badge, ne?
Ja.
Es gibt jetzt, in den letzten Wochen gab es jetzt zum Beispiel die Next-Gen-Finals in Mailand mit den ganzen neuen Regeln. Unter anderem war da auch dabei das elektronische Hawkeye, was die Linienrichter abgelöst hat. Gerade bei diesem Turnier, der Fußfehler wurde im Hintergrund dann zum Beispiel korrigiert von einem Linienrichter, der am Fernseher gesessen hat. Wie haben Sie persönlich diese Regeländerungen aufgenommen auf ATP-Ebene? Ich meine, es war erstmal nur jetzt hier für das Turnier.
Ich fand es interessant, muss ich sagen. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, das können die doch nicht ernst meinen.
Ja.
Aber dann wurde das immer deutlicher, dass die das tatsächlich durchziehen. Es ist natürlich interessant. Also ich würde gerne mal ein Match machen unter den Bedingungen und den Konditionen, weil ich glaube, dass es einfach ganz anders ist. Dieses Hawkeye nimmt unheimlich viel Druck weg. Man kann darüber nicht diskutieren, die Entscheidung steht. Das einzige Problem sehe ich wirklich, wenn es mal ausfällt.
Ja.
Weil dann, also ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber in Mailand haben zwei Linienrichter-Teams waren als Backup dort, falls es technische Probleme gegeben hätte, wären die dann auf den Platz gekommen. Das sehe ich als so ein bisschen kritisch an, weil es kann immer mal was mit der Technik sein. Aber ansonsten würde ich gerne mal so ein Match machen, einfach weil es, glaube ich, ganz anders ist, das Schießen. Also man hat keine Diskussionen mehr. Man gibt wahrscheinlich die Verantwortung so ein bisschen ab, kann ich mir vorstellen, aber.
Was mich halt überrascht ist, hat, dass bei den Spielern, dass es quasi kategorisch angenommen worden ist. Da gab es kaum Diskussionen um irgendwelche Ballmarken. Und wir haben hier in der Sendung auch schon mit einem von der TU München, mit einem Kollegen von der TU München gesprochen, der über technische Hilfsmittel für Schiedsrichter forscht. Und der hat gesagt, solche Bälle oder solche Ballabdrücke, die können bis zu 5 mm weit weg sein. Deswegen wird es ja zum Beispiel auch auf Sand im Moment noch nicht eingesetzt, das Hawkeye. Was mich überrascht hat, wirklich, dass die Spieler das so absolut hingenommen haben, ohne in irgendeiner Weise zu murren.
Also ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei 5 mm liegt. Ich dachte immer, es wäre ein bisschen weniger.
2,6 ist das Mittel und es kann bis zu 5 mm dann
Okay, gut. Ja, also die Spieler diskutieren relativ wenig, wenn das Hawkeye zum Einsatz kommt, weil die das, glaube ich, als eine Instanz sehen, die über uns allen steht, die akkurater ist. Yeah. Es gibt natürlich auch ab und an mal, also ist mir auch schon passiert, dass eine Challenge auf das aufs Board kam und ich dachte, das ist falsch. Aber kann immer mal passieren. Aber normalerweise gibt es relativ wenig Diskussionen, selbst wenn die Spieler den Abdruck auf dem Platz sehen und sagen, das war aber ein anderer, nehmen sie es hin. Ist so. Also die haben sich damit relativ gut arrangiert und nehmen das hin und das ist dann okay für die eigentlich.
Ja, bevor wir auf die Hörerfragen noch kommen, die hier zuhauf genannt worden sind oder gestellt worden sind, will ich noch gerade fragen, diese ganze Sandthematik, also dass Abdrücke dann ja auch auf Sand ohne Hawkeye genommen werden, beziehungsweise dass sie nachgucken müssen. Sie müssen ja dann auch von ihrem Stuhl runter und diese Ballmarken angucken. Gibt es da eine Art von Training, wie Sie das machen und wie Sie wissen, wie dieser Ball dann jetzt auch angekommen ist? Ich meine, der kommt anders mit Topspin, als wenn er mit Unterschnitt gespielt wird.
Ich glaube, wir in Europa, die Schiedsrichter, haben den entscheidenden Vorteil, dass wir auf Sand groß geworden sind. Ja. Andere Nationalitäten wie die Amerikaner oder die Australier oder auch die Asiaten, die strauchelt immer ein bisschen. Wir haben selber auf Sand viel Tennis gespielt. Dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser sehen oder abschätzen als vielleicht andere. Also für mich ist das nicht so schwierig. Ich bin damit groß geworden, damit wächst man. Man lernt dazu über die Jahre. Klar gibt es immer mal Ballmarken, über die Spieler vielleicht nicht ganz so zustimmen, aber man erklärt halt aus seiner Perspektive dann und es ist eigentlich nicht so schwierig. Also ich finde, das ist okay. Mir macht Sand immer Spaß. Ist was ganz anderes. Und man sieht schon an den Marken auch, wie die Bälle kommen, ob die Cross oder Longline runterkommen, ob das ein leichter Ball war, der hoch angeflogen ist, sieht man schon. Also das geht schon, ja.
Ja. Und Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie sind zwischendurch dann auch bei Challengern unterwegs, wo es dann zwischendurch ja auch keine Linienrichter gibt, beziehungsweise nicht an allen Linien Linienrichter gibt. Gibt es da in irgendeiner Weise Tricks, wie Sie dann auch drauf gucken können, auf die Linien, beziehungsweise wo Sie sagen, hey, das war im Aus oder der Ball war im Aus, der Ball war nicht im Aus, oder ist das einfach nur die Praxis, die man sich über die Jahre dann erarbeitet?
Also meistens gibt es auf den Challengern 3 Linienrichter, haben Sie recht, oder 2 vielleicht. Das heißt, wir rufen dann die Grundlinie meist selber. Das ist manchmal nicht so ganz einfach. Wenn es knappe Bälle an der Grundlinie gibt und dann ein hoher Ball zurückgespielt wird, ist mir auch schon mal passiert, dass ich dann die Marke nicht mehr hatte, weil ich länger den einen Ball gehalten habe und dann ist der rüber und ich dachte, oh je, keine Ahnung. Da muss man ein bisschen flexibel sein dann vielleicht und ein bisschen was. Also ich habe dann auch schon mal den Spieler gefragt, habe gesagt, hey, ich habe den da links lange gehalten. Wie war der da drüben? Dann sagen die, ja, okay, sorry, das ist keiner, war aus, ist okay. Ja. Also das geht schon, aber die Technik ist dann schon anders, wenn man da hinten keinen hat. Aber es geht, also es muss ja gehen.
Ja, wir haben eine ganze Menge an Hörerfragen bekommen. Ich habe es eben erzählt, unsere Hörer haben da wirklich ein großes Interesse an ihrem Job beziehungsweise an den Eigenheiten und an den Feinheiten des Schiedsrichterjobs. Und ich würde gerne die Fragen so ein bisschen durchgehen. Es gab eine Situation in den letzten Wochen, ich glaube, es war sogar in Paris. Alexander Zverev hatte eine Diskussion mit Carlos Bernades, dem Schulschiedsrichter. Carlos Bernades hatte Zverev gebeten, eine Uhr von der Bank runterzunehmen, weil ich glaube, da gab es Sponsor-Streitigkeiten zwischen dem einen Sponsor und dem anderen mit der Uhr. Und Zverev hat Carlos Bernades dann beim Rübergehen dann die Schnürsenkel aufgezogen. Wie würden Sie damit reagieren? Carlos Bernades hat es weggelacht und beide haben dann auch gelacht. War eine sehr sympathische Aktion, wie ich persönlich fand. Wie würden Sie auf sowas reagieren? Wie reagieren Sie insgesamt auf die Interaktion mit Spielern?
Ich habe mir das gestern mal angeguckt, weil ich die Situation nicht kannte.
Ja.
Aber ich fand es auch, ich glaube, ich hätte es wie Carlos gemacht. Ich hätte da auch gelacht und hätte das weggelacht. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, den Spieler so ein bisschen auf seine Seite ziehen, so ein bisschen Sympathie zeigen. Ist immer ganz gut, wenn die Spieler verstehen, dass man einen ja versteht, aber mit den Sponsoren ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich bin als Schiedsrichter eher dafür bekannt, dass ich etwas distanziert bin. Mhm. Ich versuche dran zu arbeiten, nicht immer ganz so grimmig zu schauen. Aber ich glaube, das liegt eher so in meiner Persönlichkeit. Ich lache natürlich auch schon mal, wenn irgendwas Witziges passiert. Aber in der Situation von Carlos hätte ich das wahrscheinlich genauso gemacht.
Ja, also wie gesagt, ich persönlich als Zuschauer habe damals gedacht, das war schon sympathisch. Wo wir gerade bei der Interaktion mit den Spielern dabei sind und Spieler und Spielerinnen. Es gibt ja durchaus, und wir müssen hier keine Namen nennen, es gibt durchaus schwierige Charaktere, wo man selber als Zuschauer auch weiß, ja, da können schon durchaus abgehen. Bereiten Sie sich da insgesamt anders vor oder wissen Sie vorher schon, ja, das könnte heute ein bisschen kribbelig werden oder gehen Sie an jedes Spiel wirklich komplett unvoreingenommen ran? Können Sie das überhaupt?
Man kennt seine Pappnasen natürlich. Ja. Ne? wenn ich auf den Platz gehe und ich weiß, wer da kommt, bin ich bei den Spielern, die manchmal etwas anstrengender sind, darauf vorbereitet, dass es anstrengend werden kann, sagen wir es mal so. Und weiß dann oder bin dann praktisch darauf eingestellt. Freue mich umso mehr, wenn die einen guten Tag haben und es passiert nichts. Aber ich bin dann schon gewappnet, würde ich mal sagen. Wobei es einen manchmal ganz unverhofft auch treffen kann. Die sind mit dem falschen Bein aufgestanden und irgendwas passt nicht oder ein Zuschauer räuspert sich und es passt gerade gar nicht. Aber so generell kennt man die Leute und weiß, was theoretisch passieren kann, sagen wir es mal so.
Ja, ist es da auf Challenger-Ebene vielleicht noch schwieriger als, ich sage jetzt mal, bei den Grand Slams, wo es ja schon fürs Antreten relativ viel Geld gibt? Ich meine, die Tennisspieler, und das können wir immer wieder sagen, die Tennisspieler verdienen ihren Lebensunterhalt damit und die Spieler unter Top 100 sind nicht immer unbedingt, oder beziehungsweise haben eine ganze Menge zu tun, um die Jahreseinkünfte zu bekommen. Geht es da ruppiger zu, beziehungsweise muss man da anders reagieren als auf den großen Turnieren oder ist das überall gleich dann?
Nö, das ist eigentlich relativ gleich. Der einzige Unterschied zwischen, sagen wir mal, Challenger- und WTA-Turnieren zum Beispiel ist, dass das generell eine andere Kommunikation ist. Die Männer testen einen vielleicht noch mal ein bisschen mehr. Man muss bei denen klarer und signifikanter, also gerade rausschießen. Die wollen klare Antworten, nicht rum. Da geht es nicht um persönliche Animositäten, wenn denen was nicht passt. Also da ist einfach die Kommunikation ein bisschen anders. Aber generell sehe ich da keinen großen Unterschied, nee.
Also, ja, ich meine, bei Challenger-Turnieren, man hat zwar diese eine Führungskamera, über die man dann auch die Matches sehen kann, aber der Ton ist ja relativ runtergedimmt und wenn da nur 30, 40 Zuschauer sind, geht man auch ein bisschen anders miteinander um, als wenn 15 Kameras auch eingerichtet sind?
Ja, also für mich ist das eigentlich alles gleich.
Ja.
Ich versuche das alles so relativ gleich zu behalten. Wie gesagt, wenn ich auf den Platz gehe, bin ich im Tunnel drin. Manchmal wissen wir auch gar nicht, wie viele Kameras da insgesamt sind. Aber mittlerweile ist ja wirklich alles im Fernsehen oder im Livestream. Also von daher, ich versuche mich immer gleich neutral, professionell zu verhalten. Und es ist mir eigentlich, spielt für mich keine Rolle, ob da nur eine Kamera ist oder 15. Mhm. Ist mir eigentlich wurscht.
Ja. Wir haben noch weitere Hörerfragen bekommen. Ist aus Schiedsrichterperspektive der Terminplan im Tennis auch zu voll? Wir haben jetzt Mitte November, es geht die Saison so langsam zu Ende. Es gibt noch die hier und da ein paar Challenger, auch die 125.000er Turniere bei den Damen. Auch dort gibt es unter der WTA-Ebene ja auch das Challenger-Niveau. Ist für Sie der Terminplan zu voll oder beziehungsweise wie viele Wochen im Jahr sind Sie im Einsatz und könnte der aus Ihrer Sicht der Terminplan auch ein bisschen entzerrt werden?
Also ich bin ungefähr 30 Wochen im Jahr unterwegs.
Ja.
Ich bin im November dann, wenn ich fertig bin, auch froh, wenn es vorbei ist, weil es zieht sich schon lange. Ich packe dann meinen Koffer immer sofort weg. Aber generell, man hat ja zwischendrin immer Pausen, also wir zumindest. Von daher, ja, man hat viel zu tun und man hat sicher immer genug zu tun. Also es ist nicht so, dass wir keine Arbeit haben. Ich glaube aber, was die Tendenz ist, dass es über die nächsten Jahre immer mehr Turniere geben soll.
Ja.
Was ich so gehört habe. Die Spieler haben sich bis jetzt noch nicht beschwert, was ich gehört habe. Asien ist im Aufstreben, da kommt immer mehr. China hat ganz viele Turniere. Ich denke, es ist so in Ordnung soweit. Die Spieler können ja auch entscheiden teilweise, welche Turniere sie spielen. Die müssen ja nicht bei allen anwesend sein, weil es sind ja nicht alle diese Premier Mandatory Tournaments.
Ja.
Es geht. Also wir haben viel zu tun, ja. Aber man kann sich das ja, wie gesagt, selber so ein bisschen legen und dann geht es auch.
Wie viele Wochen am Stück sind Sie im Maximalfall unterwegs? Oder gibt es da so eine Grenze, dass Sie sagen, ich mache 4 Wochen hintereinander, 4 Turniere und dann wieder eine Woche Pause? Oder wie sieht das dann aus?
Also 4 Wochen ist mein Maximum, ja. Danach brauche ich mal eine Pause, weil es ist ja auch nicht so, dass wir von Montag bis Samstag arbeiten, sondern wir arbeiten ja, fangen Freitag an und dann geht es von Samstag bis Sonntag die Woche drauf. Dann hat man einen Reisetag. Und dann geht's gleich weiter. Also wir arbeiten hier wirklich 4 Wochen dann durch und teilweise mit 10-12-Stunden-Tagen.
Ja.
Da braucht man dann schon irgendwann mal eine Pause, wo man einfach mal abschalten kann, nach Hause gehen kann, Freunde treffen kann. Ja, also 4 Wochen sind mein Maximum. Das versuche ich immer einzuhalten und das funktioniert soweit ganz gut.
Ja. Wenn Sie diese 4 Wochen ansprechen, dann ist das dann auch so gelegt, dass Sie die Turniere quasi naheinander haben, also den Amerika-Swing zum Beispiel vor den US Open mitmachen oder die Asien-Turniere dann nach den US Open, das ist dann schon so eingeteilt.
Genau, ja.
Ja. Wir haben noch ein paar Hörerfragen. Die Konzentration mit der Konzentration, wie man es lange aufrecht erhält, das haben wir schon besprochen. Es gibt diese ganz irdische Frage, die Sie wahrscheinlich immer zu hören bekommen. Was machen Sie, wenn die Blase drückt?
Das ist mir ein einziges Mal passiert, weil ich unverhofft auf ein Match angesetzt wurde, das ursprünglich nicht so geplant war.
Ja.
Und da hatte ich gerade gegessen und dann habe ich kurz vorm Ende des ersten Satzes reingerufen zum Supervisor und gesagt, also komm zur Satzpause, ich muss mal kurz raus.
Ja.
Das war auch das einzige Mal. Also ich versuche es zu vermeiden, Mengen vorher zu trinken, dass mir das einfach nicht passiert. Weil es einfach blöd ausschaut, wenn der Schiedsrichter dann weg ist. Also es geht schon, man kann da runtergehen, man kann da reinrufen, kann sagen, hör mal zu, ich muss kurz auf die Toilette, jemand kommt mal hierher. Das geht, das ist kein Problem. Ich persönlich mag es nicht und versuche es zu vermeiden, aber wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann muss man halt gehen.
Ja, also die Bewunderung ist ja da für Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen, die bei einem Finale Best of 5 4,5-5 Stunden dort sitzen und sich tatsächlich gar nicht wegbewegen von diesem Stuhl. Und da ist die Bewunderung natürlich von jedem da, der sich so ein Tennisspiel dann auch anguckt. Wir haben noch 1-2 Fragen, die wir hier... Ach so, genau. Hat die Akzeptanz der Schiedsrichterentscheidung im Laufe der Jahre zu oder abgenommen, vor allem da das Spiel immer schneller wurde? Sie haben natürlich die Unterstützung des Hawkeyes, aber insgesamt ist es in den letzten Jahren, seitdem Sie jetzt also auch Bronze Badge und so ein Silver Badge sind, ist das eher ruppiger geworden oder ist es nach wie vor das Gleiche?
Ich denke, es ist relativ gut insgesamt. Die Spieler kennen einen dann irgendwann auch und wissen, dass man den Ball ganz gut sieht oder wie die Leute so drauf sind und vertrauen einem dann auch. Manche fragen nach, sagen, wie hast du den gesehen? Ja, habe ich ausgesehen, okay. Und wenn wir Hawkeye haben und die Spieler fragen uns und ich sag denen auch, der war eng. Kann drauf sein, kann aus sein. Entweder glauben sie es einem oder sie challengen. Also sie fragen viel nach und glauben einem das auch schon. Ich denke, die Akzeptanz ist relativ gut. Die Spieler nehmen relativ viel hin und mit dem Hawkeye, das wird eigentlich anstandslos angenommen.
Arbeiten Sie lieber mit dem Hawkeye als ohne oder ist Ihnen das egal?
Hawkeye nimmt natürlich relativ viel Druck raus,
ja.
Aber es ist natürlich auch möglich, dass wir mal Bälle verpassen oder wir zu langsam sind und denken, oh, der Linienrichter ruft den, kommt kein Ruf, oh Mist. Dann kommt eine Challenge und das Ding ist 10 Zentimeter aus, dann denkt man sich auch, oh nee, Live-Fernsehen, verdammt. Und dann gucken die dich an und sagst du, ja, sorry, habe ich schon ausgesehen, aber war zu langsam, tut mir leid. Ja, ich mag Hawkeye eigentlich ganz gerne. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich das Hawkeye nicht mehr als meinen Feind angesehen habe. Am Anfang dachte ich immer, oje, ich mache einen Fehler und dann kommt es da ganz groß im Stadion auf die Anzeigentafel. Aber mittlerweile sehe ich das eher als meinen Freund, der den Druck rausnimmt und mir das Leben eigentlich leichter machen kann.
Und es ist letzten Endes ja auch eine menschliche Geschichte, dass man nicht unbedingt immer diese Sachen sehen kann, die nur 1 oder 2 Millimeter draußen sind, oder? Ich meine, also die wirklich dicken Fehler passieren ja äußerst selten.
Ja, also die Spieler bei knappen Bällen, da wird eigentlich überhaupt nicht diskutiert. Die wissen das auch, dass das eigentlich unmöglich zu sehen ist, oder wenn man halt mal overruled, weil man sich sicher ist und das Hawkeye zeigt an, der ist ganz knapp drauf, dann gucken sie einen an, dann lacht man auch mal und sagt, ja, Glück gehabt, ne? Also das ist schon in Ordnung, die nehmen das hin, und bei, wenn halt wirklich mal ein dickes Ding passiert, dann gucken die einen an und sagst, ja, sorry, ist jetzt unglücklich gewesen, aber das ist eigentlich schon ganz okay, ja.
Macht man innerlich die Faust, wenn man ein Overruling macht, der Spieler, die Spielerin challenged das und die eigene Entscheidung wurde bestätigt?
Ja, man freut sich natürlich, wenn man recht hat, klar, aber manchmal denkt man sich auch, oje, den hätte ich vielleicht besser nicht angefasst.
Ja.
Aber generell, also ja, man freut sich, wenn man recht hat, ja. Aber es ist nicht so, dass man innerlich die Faust ballt, sondern einfach in dem Moment dem Spieler halt zeigt, schau, ich sehe den Ball auch, du kannst mir schon glauben. Und dann, wenn sowas mal passiert und man overruled, wird gechallenged und man hat recht, dann glauben einem die Spieler generell mehr. Dann ja. Sagen sie, ah ja, der hat ja den gesehen, nehme ich die knapperen vielleicht auch einfach mal so hin, ohne zu challengen. Also das, ja, ja. Aber sonst eigentlich, nee, also die Faust ball ich nicht.
Zwei Fragen sind es noch, dann sind sie mich auch los. Einmal die Frage, die noch als Hörerfrage kam. Was sind die Anforderungen an Schiris außerhalb des Platzes? Gibt es regelmäßige Fitness-Sehtests oder was passiert da, um dann zum Beispiel einen Leistungsstand abzurufen?
Wir müssen einmal im Jahr, also jetzt immer, ich glaube gestern war die Deadline, müssen wir einen sogenannten Eye-Test, also einen Sehtest vorlegen, der an die ITF geschickt wird. Da müssen wir vorher beim Optiker bestimmte Tests machen, wie die Sehfähigkeit ist, ob das mit Korrektur oder ohne Korrektur ist. Das muss jährlich abgegeben werden. Fitness-Tests gibt's nicht, weil wir sind ja nicht wie die Fußballschiedsrichter, die da rumlaufen, sondern den meisten Weg, den wir zurücklegen, ist ja vielleicht auf Sandplatz zur Ballmarke.
Ja.
Aber es geht um die Augen. Das ist schon wichtig, ja.
Ja. Brille tragen, ich überlege jetzt gerade, welche Schiedsrichter Brillen tragen. Gibt es Brillenträger?
Sie werden sich wundern. Es haben relativ viele, inklusive mir, eine Brille, ja.
Aber
wir haben alle Kontaktlinsen
ja.
drin.
Ich habe gerade überlegt, ein Schiedsrichter, der eine Brille trägt, nein, so richtig Brille getragen wird nicht auf dem Schiedsrichterstuhl, oder?
Nee, man möchte halt ab und zu auch oder möchte die Diskussion vermeiden, dass dann mal kommt, jetzt hast du schon vier Augen und siehst immer noch nichts.
Ja.
Und ja, also ich fühle mich, ich mag persönlich Brille tragen eh nicht, trage lieber Kontaktlinsen, ich fühle mich da auch nicht so wohl. Mir ist es aber wohl auch schon passiert, dass ich auf dem Platz musste mit Brille, weil meine Kontaktlinse mich nicht gemocht hat an bestimmten Tagen, die wollte einfach nicht rein und dann gucken die dich alle an und sagen, oh, du hast eine Brille, ja, gut, ab und zu. Und ich bin dann zu meinem Optiker danach und habe gesagt, Jungs, ich brauche eine Brille, die am besten unsichtbar ist.
Ja.
Und wie gesagt, ja, gut, schauen wir mal, ne? Also es passiert schon, ist mir in Miami dieses Jahr erst wieder passiert, dass ich mit Brille auf den Platz musste. Kann man machen, aber es ist, die Schiedsrichter mögen es nicht so gerne, weil man halt ständig dann auch was auf der Nase hat und ja. Mhm.
Wann geht es für Sie 2018 wieder los oder haben Sie dieses Jahr noch Turniere?
Nee, ich bin jetzt fertig, Hua Hin war mein letztes Turnier. Bei mir geht es mit Brisbane wieder los.
Brisbane Anfang 2018. Feiern Sie dann Silvester dann auch schon in Australien?
Ja.
Sehr gut. Frau Bleier. Prost, Mann. Frau Bleier, es war ein hochinteressantes Gespräch, hat mir großen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Ja, sehr gerne, immer wieder.
Das war Miriam Bley, Silver Badge Umpire der WTA Tour. Auf der ITF Tour ist sie natürlich auch unterwegs. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eine gute Bewertung bei iTunes. Ansonsten folgt uns auf Twitter @chipandcharge. Dort sind wir auch während der Offseason dann für euch verfügbar. Und dann geht es ja schon Ende Dezember wieder los mit den neuen Turnieren, mit der neuen Saison 2018 bei WTA und ATP. Wir werden in diesem Jahr noch ein bisschen was haben. Wir werden auf jeden Fall noch den Jahresrückblick nächste Woche bieten. Das war's für heute mit dem Chip in Charge Zwischenruf. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.